Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie galten nicht gerade als Favoriten, aber mit etwas Glück hätte die deutsche Sprintstaffel doch in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Vorletzte Woche bei den Europameisterschaften der Leichtathleten in Zürich, 4x100-Meter-Staffel der Frauen. Aber dann passiert es schon im Halbfinale. Beim zweiten Wechsel fiel der Staffelstab auf den Boden. Alles war verloren. Entsetzen bei den deutschen Zuschauern im Letzigrund dort in Zürich. Die anderen Mannschaften stürmten weiter dem Ziel entgegen. Kurze Zeit später zeigte der Fernsehbericht drei der ausgeschiedenen deutschen Staffelläuferinnen, wie sie anscheinend locker zur Ziellinie zurückschlenderten. Ein leichtes Grinsen oder Lächeln im Gesicht, als seien sie soeben locker in den Endlauf eingezogen. Und auch im Interview hinterher hatte man nicht den Eindruck, dass sie nun brennend daran interessiert gewesen wären, das Malheur irgendwo aufzuklären, etwa mit Hilfe der Fernsehbilder den Grund für diesen verpatzten Wechsel zu finden. Immerhin hatten sie ja unser Land vertreten. Natürlich muss man vor laufender Kamera nicht sein Herz ausschütten, das ist schon klar. Aber mir als Außenstehendem drängte sich doch die Frage auf, mit wie viel bzw. wie wenig Leidenschaft gehen die in so einen Wettkampf, wenn sie ein Scheitern so locker hinnehmen. Keine Spur von Selbstvorwurf, so ein Gleichmaß, das kein Scheitern zu empfinden scheint. Gleichmaß, ohne Siege und Niederlagen, ohne Kampf, ohne Leidenschaft. Kann man so Leistungssport treiben? Gut, das ist für uns egal, daran hängt nichts für uns, ob man so Leistungssport treiben kann. Unsere Frage geht viel weiter. Gleichmaß, ohne Siege und Niederlagen, ohne Kampf? Kann man so lieben, ohne Leidenschaft? Kann man glauben, kann man Jesus nachfolgen, ohne Leidenschaft? Petrus ist das Gegenbeispiel. Und wir machen heute weiter in unserer Sommerreihe über Schlüsselmomente in seinem Leben. Und wir werden einen sehr leidenschaftlichen Moment seines Lebens vor Augen geführt bekommen, den man bei einer Reihe über Petrus nie auslassen darf. In der letzten Predigt vor 14 Tagen hatten wir gesehen, wie es bei ihm durch Siege und Niederlagen hindurchging. Glanz und Elend in der Nachfolge Jesu. Sie können das nochmal nachhören über unsere Homepage www.beg-hannover.de. Und besonders tragisch war, dass Petrus in dem Moment furchtbar scheitert, als sein Herr Jesus in seine schwerste Stunde hinein muss. Da scheitert er. Und als alle anderen auch von der Fahne gehen. Da scheitert er. Da hat Petrus diese traurige Ankündigung bestätigt, die Jesus wenige Stunden vorher im Angesicht der nahen Verhaftung ausgesprochen hatte. Und dann kam es so, man kann das zum Beispiel in Lukas 22 nachlesen, wo Petrus gesagt hatte, wenn alle dich verlassen werden, ich nie. Petrus sprach zu Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod. Und dann steht hier in Lukas 22, Vers 34, Jesus aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und als das passiert, weiß Petrus natürlich sofort, was geschehen ist. Dort im Innenhof des hohen Priesters, in diesem Palastvorhof, wo ein Teil des Prozesses gegen Jesus stattfindet, und Petrus weiß es, und es hat ihn fertig gemacht und es hat ihn gelähmt. Und Lukas hält diesen Moment fest. Noch einmal danach, wahrscheinlich durch ein offenes Fenster hindurch, treffen sich die Blicke von Jesus und Petrus. Und Lukas fängt diesen Moment auf in Lukas 22, nach der dritten Verleugnung des Petrus, als Petrus sagt, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst, als er sagt, du kennst den doch auch. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Das ist der Moment. Und Petrus gedacht an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, heute, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und dann verlieren sich die Spuren der Jünger für einige Stunden. Jesus wird gequält, verurteilt, gekreuzigt. Die Nacht des Todes bricht herein. Diese grauenvolle Nacht des Karfreitag. Und zwei Tage später dann der plötzliche Jubel. Alles ganz anders, der Herr ist auferstanden. Da hat Petrus sich ja mitgejubelt, mitgedankt. Und sie konnten am Anfang selbst nicht glauben, was ihre Augen sahen, nämlich den Auferstandenen leibhaftig. Und trotz aller Freude, die Szene vom Karfreitag im Hof konnte Petrus nicht vergessen. Die rumorte weiter in seinem Herzen. Und bestimmt hat er sich manchmal gefragt, denkt Jesus noch dran? Denkt er noch dran? Und wie bewertet er das jetzt? Das wird ihn verfolgt haben, bis zu jenem speziellen Tag, von dem dann Johannes im 21. Kapitel seines Evangeliums erzählt. Und das ist unser Predigttext heute Morgen. Jener Tag, irgendwann in diesem Zeitfenster zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt, irgendwo dazwischen, als Jesus den Jüngern wieder einen überaus erfolgreichen Fischfang ermöglicht hatte, wie vor 3 Jahren. Und dann treffen sie sich hinterher und ihn am Ufer sehen sie. Der Herr hat für sie das Frühstück vorbereitet. Es wartet alles, alles schon präpariert und sie können gewissermaßen Platz nehmen und dann halten sie dieses Mahl zusammen, dieses Frühstück. Und nach dem Frühstück, da reden sie dann unter 4 Augen. Jesus und Petrus. Und da steigen wir ein. Sie haben das vor sich. Johannes 21, Abvers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, also nicht das Abendmahl, sondern dieses Frühstücksmahl, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zu ihm ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe.
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hat, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, also den Johannes, der das schreibt, der auch beim Abendessen, also beim Abendmahl an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf: dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern: wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass dieser Bericht über das, was du damals mit Petrus besprochen hast, auch in unser Herz hineinspricht. Amen. Als sie gefrühstückt hatten, da stellt Jesus diese Frage, mit der Petrus bestimmt nicht rechnet. Mit allem hat er sich ja gerechnet, aber nicht damit. Es war nicht die erste Begegnung zwischen den beiden nach der Auferstehung. Das erfahren wir zum Beispiel aus Lukas 24, 34. Aber die große Aussprache mit seinem leitenden Apostel hat Jesus sich für diesen Moment aufgespart. Und vermutlich hatte Petrus eher mit Fragen gerechnet wie: Petrus, willst du dich bemühen, künftig besonnener zu werden und den Mund nicht mehr so voll zu nehmen? Wirst du nächstes Mal mutiger sein? Wirst du dich besser zusammenreißen? Wie können wir dich vorbereiten auf so eine Situation? Bist du bereit, dich weiter in die Mitarbeit voll reinzuhängen? Alles denkbare Fragen. Aber Jesus fragt: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist die Alles-oder-nichts-Frage. Und das ist eigentlich auch das Thema dieser Predigt, die Alles-oder-nichts-Frage, weil das die wichtigste Frage ist. Hast du mich lieb? Das ist die einzige direkte Frage, die Jesus in dieser Situation stellt. Hast du mich lieb? Es fällt auf, dass Petrus mit seinem alten Namen angeredet wird, Simon, Sohn des Johannes, wie bei ihrer ersten Begegnung in Johannes 1, Vers 42. Und Jesus erinnert ihn damit an diese erste Begegnung. Es geht jetzt wieder gewissermaßen um einen Neuanfang. Nicht, weil die Zeit dazwischen durchgestrichen wäre, nicht, weil die Jahre durchgestrichen wären, nicht, weil die Bekehrung von Petrus damals ungültig wäre. Aber es geht jetzt um eine weitere Weichenstellung, um eine weitere Zäsur, einen Einschnitt, Petrus, in deinem Leben. Es geht jetzt um deine ganze Zukunft. Und Jesus stellt die 1000-Dollar-Frage, die 1000-Dollar-Frage, die uns mitten ins Herz trifft. Hast du mich lieb? Jesus sagt es wörtlich sogar so, liebst du mich mehr als diese? Also als die anderen Jünger. Liebst du mich mehr als diese? Und wir fragen, was soll diese Formulierung? Was will Jesus damit? Jesus will doch keinen Konkurrenzkampf zwischen den Jüngern anzetteln nach dem Motto, wer liebt Jesus am meisten? Wir werden dann gerade ja in den nächsten Versen sehen, dass die sich nicht vergleichen sollen untereinander. Warum sagt Jesus trotzdem zu Petrus, liebst du mich mehr als diese? Nun, wir müssen wissen, wen er hier vor sich hat. Petrus war ja häufig gerade mit diesem Anspruch aufgetreten, dass er gesagt hat, ich liebe Jesus mehr als ihr. Ich liebe dich am meisten. Zum Beispiel Markus 14, 29, wenn auch alle anderen Anstoß an dir nehmen, wären doch nicht ich. Ich liebe dich am meisten, das war sein Anspruch. Und dann hat Petrus sich auch wirklich weit vorgewagt. Er hat dem Kriegsknecht das Ohr abgesäbelt in dieser kritischen Situation. Er ist Jesus bis ins Gerichtsgebäude gefolgt, was sonst nur noch Johannes gemacht hat. Aber für Johannes war es leichter, da seine Familie bekannt war, teilweise dort in diesen Gemächern des hohen Priesters. War für Petrus schwerer als für Johannes. Hat alles gemacht und dann ist er an seine Grenzen gestoßen. Und jetzt ist es so, als ob Jesus dem Petrus an seine früheren, an seine alten Worte erinnert. Liebst du mich mehr? So wie du immer gesagt hast. Das war dein Anspruch, Petrus. Und wie steht es heute um dich? Denk dran, was du mir alles versprochen hast. Denk an deine ganzen guten Absichten für mich. Denk an deinen Eifer. Denk an deine Einsatzbereitschaft. Denk an deinen Mut, den Kopf aus dem Fenster zu hängen. Aber denk auch an deine Feigheit und an deine Verleugnung und an deine Tränen, als dir das alles aufgegangen ist und ich dir alles vergeben habe. Und nun prüfe dich. Nun prüfe dich, Petrus. Nun stell das alles auf den Prüfstand und frage dich, wo stehe ich? Was ist dran an meinem Einsatz für Jesus? War es die Abenteuerlust? War es eine zwischenzeitliche Begeisterung? War es ein Strohfeuer? War es dein natürliches Temperament? Weil dir das sowieso entgegenkam, mal was anderes. In meinem langweiligen Berufsalltag endlich mal 3 Jahre Abenteuerreise mit Jesus. War es die Freude an deiner neuen Arbeit, dass du einfach so begeistert warst und dir so viel Spaß gemacht hast, dass du deswegen mitgezogen hast? Das war es, Petrus. Verstehen Sie, die ganze Geschichte der letzten dramatischen 3 Jahre gerinnt jetzt für Petrus auf diesen einen Punkt. Zu dieser einen Frage, mit der alles andere steht und fällt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb, wie du glaubtest, mich lieb zu haben? Das ist die Alles-oder-nichts-Frage. Jesus fragt den Petrus nicht nach dem Pegelstand seiner religiösen Emotionen, sondern nach dem Motto, hast du ein gutes Jesusgefühl? Löst das irgendein Kribbeln bei dir aus, wenn du ein frommes Lied hörst? Hast du niemals Zweifel oder so? Danach fragt er ihn nicht. Jesus fragt den Petrus nicht nach seiner Begeisterung für die Sache Jesu. Nach dem Motto, bist du noch fasziniert vom Glauben? Jesus fragt den Petrus auch nicht nach seinem Pflichtbewusstsein. Kann ich weiter mit deiner Arbeitskraft rechnen? Sondern er fragt ihn ganz einfach nach seiner persönlichen Stellung zu Jesus. Hast du mich lieb? Und Petrus sucht nicht in seinem Inneren herum, Petrus klopft nicht seine Gefühle ab und sagt wahrscheinlich, hoffentlich, möglicherweise oder so. Sondern was macht Petrus? Er wendet den Blick auf Jesus. Und er sagt, ja, Herr, schauen Sie, wie antwortet er hier in Vers 15, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe.
merken Sie, er sagt, du bist mein Herr, du hast mein Leben in deine Hand genommen, ich will dir gehören und ich weiß, dass du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus sagt nicht, ich weiß, dass ich dich lieb habe, so stark ist mein Glaube, ich weiß, dass ich dich lieb habe. Petrus sagt auch nicht, du weißt, ob ich dich lieb habe. Das ist nach dem Motto, ich bin mir nicht ganz sicher, aber du weißt ja, ob ich dich lieb habe, Jesus. Sagt er auch nicht. Sondern er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht ich weiß, dass ich dich lieb habe, nicht du weißt, ob ich dich lieb habe, sondern du weißt, dass ich dich lieb habe. Meine Sicherheit liegt in dir. Jesus, ich hänge mich an dich. Und was antwortet Jesus auf diese Frage? Das werden wir gleich sehen. Die Frage ist aber, was antwortest du, Jesus, auf diese Frage? Hast du mich lieb? Verstehst du, diese Frage kann nur zwischen Jesus und dir beantwortet werden. Nur in der zweiten Person Singular. Deswegen sage ich das jetzt hier einfach auch mal so in dieser zweiten Person Singular. Jesus hat den Petrus gefragt, liebst du mich? Das geht um eine persönliche Antwort. Liebst du mich? Und natürlich kannte Jesus das Herz von Petrus. Aber es war für Petrus enorm wichtig, auf diese Weise seine Situation vor Jesus nochmal zu klären. Und darauf hat Jesus ihn festgenagelt. Liebst du mich? Und genauso fragt Jesus sie. Genauso fragt er dich, liebst du mich? Natürlich kennt er ihr Herz auch und meins. So gar keine Frage. Jesus ist nicht auf unsere Information über unser Herz angewiesen. Er kennt unser Herz besser als wir selber. Aber wir sollen ihm persönlich antworten. Denn für uns, für mich, für dich ist es wichtig, dass du deine persönliche Situation vor Jesus geklärt hast. Und darauf nagelt Jesus dich genauso fest wie den Petrus. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, sagt Petrus. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Nun ist es ausgesprochen. Und umso erstaunter muss Petrus sein, dass Jesus ihm im nächsten Atemzug trotzdem nochmal die gleiche bohrende Frage stellt. Ist doch schwierig, ne? Vers 16 spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Warum? Was zu sagen, war es doch gesagt. Petrus hat doch nicht herumgedruckst. Petrus hat sich doch nicht wie eine Frau verhalten, die sich beim Heiratsantrag nicht entscheiden kann und die sagt, ich weiß ja nicht, eigentlich mag ich das ja, aber ich brauche erst nochmal 2 Wochen, um das zu überprüfen oder so. So hat Petrus ja nicht reagiert. Petrus hat ja ganz klar auf eine klare Frage mit einer klaren Antwort Stellung bezogen. Ganz eindeutig. Und dennoch hakt Jesus nochmal nach. Und warum ist das so? Damit will er dem Petrus offensichtlich was deutlich machen. Denn Jesus hat es ja nicht nötig, sich Gewissheit zu verschaffen, ob Petrus das ernst meint, weil er ja in sein Herz hineinschaut. Und das weiß Petrus auch. Aber was will er dem Petrus deutlich machen damit? Und warum fragt Jesus sogar noch ein drittes Mal im Vers 17? Noch ein drittes Mal. Und man hat so den Eindruck, Johannes, der das hier schreibt, der zählt richtig mit, spricht er zum dritten Mal zu ihm, Vers 17. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Na, zunächst drängt sich natürlich die Parallele zu den 3 Verleugnungen auf. Das ist, denke ich, klar. 3-mal hat er ihn verleugnet, Petrus seinen Herrn, und jetzt bekommt er 3-mal die Chance, sich wieder zu ihm zu bekennen. Das ist das eine. Für jedes einzelne Mal, dass Petrus den Herrn verleugnet hat, darf er ihm jetzt seine Liebe bestätigen. Und das ist, denke ich, auch die Pädagogik Jesu und die Seelsorge Jesus. 3-mal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Und jetzt darf er 3-mal bekennen, ich liebe dich. Das war wohl auch pädagogisch von Jesus so gedacht, so gründlich Petrus an sich selbst gescheitert war, so gründlich sollte er jetzt sein Leben wieder bei Jesus festmachen. Genauso gründlich. Und das war eine starke persönliche Lektion für den Heißsporn, das wird er nie mehr vergessen haben. 3-mal lässt Jesus ihn das nachsprechen. Das ist keine Gefühlsduselei. Jesus hat nie was mit Gefühlsduselei gemacht, sondern es geht für den Petrus um die Bereitschaft, sich ganz verbindlich an Jesus zu hängen. Sich wirklich an Jesus zu binden. Ja, ich hab dich lieb. Verbindlichkeit
Jesus gegenüber. Darum geht es erstmal. Und man hat oft darauf hingewiesen, dass Jesus und sein Schützling hier zwei verschiedene Verben für Lieben verwenden. Jesus spricht, benutzt das Verb agapein, also agapao in der ersten Person Singular. Und Petrus antwortet darauf mit philein. Man sollte da nicht zu viel hineininterpretieren, da die Bedeutung dieser beiden Wörter sich im Griechischen oft überschneidet. Die sind also teilweise austauschbar, synonym würden wir sagen. Man kann das eine genauso wie das andere verwenden mit einer ähnlichen Bedeutung. Auch Jesus und Johannes der Täufer haben das mit wechselnder Bedeutung verwendet. Aber mit einiger Vorsicht könnte man folgende Tendenz festhalten. Agapein meint ja vor allem die göttliche Liebe, die tiefe und selbstlose göttliche Liebe. Das ist das starke Wort, was Jesus verwendet. Und Petrus, das wird ja an unserer deutschen Übersetzung nicht klar, da steht einfach nur lieben. Petrus verwendet das philein und das meint so die freundschaftliche Zuneigung zwischen Menschen. Jesus fragt nach dem ersten mit dem stärkeren Verb. Und Petrus antwortet mit dem vorsichtigeren, mit dem schwächeren Verb. Vielleicht, um nicht den Mund schon wieder zu voll zu nehmen. Jesus sagt Agapein und Petrus verwendet Philein. Schließlich bei der dritten Frage, das ist das Interessante, kommt Jesus dem Petrus entgegen. Und da verwendet Jesus in seiner Frage auch das schwächere Verb. So, als wollte er sagen, Petrus, ich nehme dein Liebesbekenntnis in deinen Worten an. Jetzt sagt Jesus auch Philein plötzlich. Ich glaube dir, dass du es ernst meinst, auch wenn du noch nicht wagst, das größere Wort in den Mund zu nehmen, Petrus. Ich komme dir entgegen. Ich nehme dir auch deine Liebe ab mit dem schwächeren Wort. Diese Tendenz könnte da mitschwingen, wie gesagt. Entscheidend aber ist, Jesus hat dreimal gefragt. Petrus hat die Frage dreimal bejaht. Und Jesus hat das dreimal bestätigt und angenommen und immer gesagt, ja, weide meine Schafe. Und trotzdem ist Ihnen sicherlich aufgefallen, müssen wir noch einen Stolperstein unbedingt klären. Und das ist der zweite Teil von Vers 17. Da steht, dass Petrus traurig wurde. Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Warum wurde Petrus traurig und warum steht das erst beim dritten Mal? Petrus denkt ja bestimmt nicht, dass Jesus ihm nicht glaubt. Petrus weiß ja, dass Jesus ihm glaubt und Petrus weiß ja, dass Jesus ihn durchschaut und dass er weiß, dass er es ernst meint. Nein, ich denke, beim dritten Mal wird unübersehbar, dass Jesus seinen Jünger an die Verleugnung erinnert. Beim dritten Mal wird ganz klar, dass Jesus das nochmal anspricht. Dreimal wirst du mich verleugnen. Dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Dreimal bestätigt Jesus das aber auch und sagt, weide mein Lämmer. Und damit konfrontiert Jesus den Petrus mit dessen Schuld. Er stellt es ihm nochmal vor Augen. Er erspart ihm das nicht. Ganz deutlich. Er sagt nicht einfach Schwamm drüber. Und Jesus macht das nicht, um in alten Wunden herumzurühren. Höchstwahrscheinlich hatte der Petrus seine Schuld längst bekannt. Und Jesus hatte sie ihm auch schon bestimmt vergeben. Aber warum erinnert Jesus den Petrus dran? Weil Petrus nur dann für Jesus brauchbar ist, wenn er an sich selbst zerbricht. Nur dann ist Petrus für Jesus brauchbar. Und es geht darum, dass das nicht nur so eine einmalige Einsicht ist, die er mal hat. Ja, ich bin Petrus, ich bin zerbrechlich. Sondern es geht darum, dass das eine grundlegende Haltung in seinem Herzen wird. Das soll in Zukunft seinen Charakter prägen, dass er an sich selbst zerbrochen ist. Das soll in Zukunft seinen Charakter prägen. Es soll meinen und deinen Charakter prägen, dass wir merken, wie abhängig wir von Jesus sind. Und nur dann kann Petrus eine starke Persönlichkeit werden. Erst als seine eigene Stärke weg ist, wird er frei für die Stärke von Jesus. Darum geht's. Er muss lernen, dass er völlig von Jesus abhängig ist. Und das fällt uns schwer. Und deswegen kann Jesus uns und Petrus diesen Zerbruch nicht ersparen. Jesus sagt nicht, okay, mit der Verleugnung, das Schnee von gestern, Petrus, das hängen wir jetzt mal nicht zu hoch. Jetzt gucken wir nach vorne. Jetzt wird weiter gearbeitet. Sondern er sagt, und das wäre menschlich sicher dem Petrus am liebsten gewesen. Aber Jesus nagelt ihn fest. Er sagt, keine Frage, es ist alles vergeben, Petrus. Der Teufel wird dich dann nie mehr dran erinnern dürfen, was du getan hast. Nie mehr, nie mehr. Es ist alles vergeben. Aber vergiss nicht, wie sehr du mich brauchst. Petrus, vergiss nicht, wozu du fähig warst. Petrus, bleib realistisch. Petrus, fang nie wieder an, deiner Selbstsicherheit den kleinen Finger zu geben.
Petrus, vergiss nicht, dass du mich brauchst. Verstehen Sie diesen Zerbruch? Diesen Zerbruch kann Jesus dem Petrus und mir und dir nicht ersparen. Drei Fragezeichen hat Jesus dem Petrus zugemutet, aber dann hat er auch drei Ausrufezeichen hinzugefügt. Drei Ausrufezeichen hinzugefügt und immer wieder diesen Auftrag gegeben, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. In Vers 15 steht Lämmer, in Vers 16 und in Vers 17 steht Schafe, also die Großen und die Kleinen. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und damit sind wir bei unserem zweiten Punkt. Denn in diesem Auftrag an Petrus steckt eine weitere Frage an uns. An dich und an mich. Die erste Frage, die Jesus uns stellt, heißt, hast du mich lieb? Und die zweite Frage, die Jesus uns damit stellt, heißt, sorgst du für die Meinen? Sorgst du für die Meinen? Sorgst du für meine Leute? Weide meine Lämmer, sorgst du für die Meinen? Für Petrus gehörte zu diesem Auftrag natürlich auch die Leitungsfunktion. Petrus war einer der führenden Köpfe in den ersten Jahrzehnten der Christenheit. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass Petrus zum Papst eingesetzt wurde und jetzt eine besondere, exklusive Macht in der Gemeinde Jesu bekam. Das bedeutet das eindeutig nicht. Mit dieser Behauptung steht und fällt ja die römisch-katholische Kirche, dass der Papst eine besondere, herausgehobene Macht und Autorität hat und dass er die auch nutzen kann und muss. Damit steht und fällt die römisch-katholische Kirche, auch wenn der Franziskus noch so freundliche und gewinnende Interviews gibt. Das haben Sie alle mitbekommen. Und wenn manche Evangelikale diese Interviews naiv missverstehen oder naiv missverstehen wollen, hier wird noch einiges an Diskussionsbedarf auf uns zukommen in den nächsten Monaten. Mit dem Autoritätsanspruch des Papsttums steht und fällt die römisch-katholische Kirche. Das gesamte System. Das kann man ein bisschen garnieren in öffentlichen Erklärungen, aber man kann nicht dem System den Brunnen unter den Füßen wegziehen. Petrus aber bekommt keine exklusive Autorität oder Macht von Jesus. Das haben wir letztes Mal gesehen und das bekommt er auch hier nicht. Und Petrus hätte sich niemals angemaßt, Titel und Würden für sich zu reklamieren, die nur Gott selbst zustehen. Heiliger Vater, das steht allein Gott dem Vater zu. Oberster Brückenbauer, Pontifex Maximus, zwischen Gott und Mensch, das ist allein Jesus. Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, das ist allein der Heilige Geist. Und der Papst beansprucht alles drei. Auch Franziskus versteht sich als Heiliger Vater, als Pontifex Maximus, als oberster Brückenbauer, als Stellvertreter Christi auf Erden. Und damit reklamiert er alle drei Ämter, die allein dem dreieinigen Gott zustehen. Petrus hätte es nie gewagt. Petrus hätte es nie gewagt, sich das anzumaßen. Aber er hat beherzt und mutig Leitungsverantwortung wahrgenommen. Das ist ganz was anderes. Er hat die Gemeinde verbindlich gelehrt, zusammen mit den anderen Aposteln, über der Lehre gewacht, Mitarbeiter berufen und eingesetzt, Gemeindezucht geübt. Und das gilt ja bis heute für Gemeindeleiter, für Pastoren, für Älteste, für Hauskreisleiter. Das gilt auch für Jugendkreisleiter, das gilt für Kindergottesdienstleiter. Das gilt für alle, die eine Leitungsverantwortung haben. Weide meine Schafe, das ist Hirtendienst. Hirtendienst ist Leitungsdienst. Über der Lehre wachen, den Schafen nachgehen. Aber, und jetzt kommt's, der Grundauftrag, der gilt nicht nur für Petrus, der gilt nicht nur für die Leitungsverantwortlichen, sondern der Grundauftrag, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, der gilt für alle Christen. Habt aufeinander Acht. Tut Gutes, jedermanns, zuallermeist aber euren Mitchristen. Weide meine Lämmer. Und das ist die zweite Frage, die Jesus uns hier stellt. Sorgst du für die Meinen? Kümmerst du dich darum? Wer Jesus lieb hat, wer zu Jesus gehört, der hat immer auch die Aufgabe, sich um seine Mitschafe zu kümmern. Egal wie alt oder wie jung er ist, dass sie im Glauben wachsen können. Sich zu kümmern um die Mitschafe, dass sie in der Gemeinde Heimat finden können. Sich zu kümmern um die Mitschafe, dass sie in alltäglichen Sorgen nicht allein gelassen werden. Sorgst du für die Meinen? Das ist die zweite Frage, die Jesus uns hier stellt. Und er stellt sie jedem von uns. Hilf ihnen im Glauben zu wachsen. Weide meine Schafe. Jesus beauftragt nicht nur so ein paar Leader-Typen, die alles allein machen, während die anderen zugucken und sich wohlfühlen, mehr oder weniger. Und die Leader-Typen fühlen sich eben beim Leiten wohl. Nein, das gilt für alle. Weide meine Schafe. Hilf ihnen im Glauben zu wachsen. Unterstütze sie, Gottes Wort besser kennenzulernen. Unterstütze sie, Jesus besser kennenzulernen. Da ist die junge Mutter gerade Christ geworden. Die braucht dringend einen Bibelkreis. Oder dass sie zur Bibelstunde kommen kann. Hilf ihr, einen Babysitter zu finden. Dass der alte, kranke Mann, der nur noch ganz selten kommen kann, besorg ihm eine CD vom Gottesdienst. Oder zeig ihm, wo er das im Internet findet. Weide meine Schafe. Hör dir ihre Sorgen an. Versuche ihnen guten Rat zu geben. Hilf ihnen, sich in der Gemeinde zurechtzufinden. Mache ihnen die Gemeinde lieb. Schafe brauchen eine Familie, in der sie beschützt aufwachsen können. Schafe brauchen das. Schafe brauchen eine Herde. Hilf dem einzelnen Schaf, dass es gern in der Familie lebt. Hilf dem einzelnen Schaf, dass es Vertrauen zur Herde fassen kann. Zum guten Hirten Jesus und zu den Unterhirten, die er beauftragt, und zu den Mitschafen. Weide meine Herde, hilf ihnen, dass sie Vertrauen fassen. Hilf ihnen, dass sie sich einbringen in die Gemeinde. Hilf ihnen, dass sie Verbindlichkeit lernen in der Gemeinde und Treue lernen. Weide meine Lämmer. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Frage an unsere Erziehung. Wie weit helfen wir als Eltern unseren Kindern, die Gemeinde lieb zu gewinnen? Weide meine Lämmer. Und wenn Kinder in der Schule mit schwierigen weltanschaulichen Strömungen konfrontiert werden, wie mit der Evolutionskonzeption oder anderem oder mit dem ganzen Genderismus. Weide meine Lämmer, das heißt, hilf ihnen, sich damit auseinanderzusetzen. Gib ihnen gute Literatur, gib ihnen Argumente. Geh mal mit ihnen möglicherweise zum Lehrer und rede. Weide meine Lämmer. Das gehört dazu. Mach sie stark in Jesus und lass sie nicht allein. Und das ist die zweite Frage, die Jesus uns hier eben stellt. Sorgst du für die meinen? Weide meine Lämmer. Und damit vertraut Jesus uns ein kostbares Gut an. Jesus sagt nicht, weide deine Christengenossen. Jesus sagt auch nicht, kümmere dich um meine Untergebenen. Sondern er sagt, weide meine Schafe. Die Herde gehört nicht Petrus, die Herde gehört Jesus. Es ist seine kostbare Herde und die Mitschafe sind unendlich kostbar. Die Herde ist sagenhaft teuer, denn der gute Hirte hat sie mit seinem eigenen Leben erkauft. Der gute Hirte, steht in Johannes 10, gibt sein Leben für die Schafe. Du bist sein Schaf, du bist unendlich wertvoll. Und weide seine Herde. Die Mitschafe sind unendlich kostbar. Stellen Sie sich vor, Ihnen würden für das nächste Wochenende, sagen wir mal, die Goldreserven der Bundesbank anvertraut. Wäre mal interessant, ist ja vielleicht nicht mehr so viel da, aber die Kronjuwelen der Königin von England. Ein Wochenende lang, das würde Ihnen anvertraut. Da würden Sie schon aufpassen. Da wären Sie konzentriert und wachsam, da würden Sie alles einsetzen. Und Jesus vertraut Ihnen noch etwas viel Kostbareres an. Er sagt, weide meine Lämmer. Hast du mich lieb? Sorgst du für die meinen? Und so leben können wir nur, wenn wir Jesus vertrauen. Und darum ist das die dritte Frage und die Abschlussfrage, in die diese ganze Begegnung am Schluss einmündet. Und die dritte Frage lautet, vertraust du meiner Führung? Das ist das Dritte. Vertraust du meiner Führung? Wenn man Jesus mitmacht, der nimmt ein ganz bestimmtes Risiko in Kauf. Und das muss man kennen und ernst nehmen, weil man sonst bei der ersten Schwierigkeit gleich wegläuft. Oder spätestens bei der zweiten oder dritten. Und Jesus betont das, pass auf jetzt. Er sagt extra hier in Vers 18 am Anfang, als das kommt, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Also jetzt nochmal erhöhte Aufmerksamkeit. Amen, Amen, ich sage dir. Worin besteht das Risiko? Worin besteht unser Risiko? Jesus sagt, ein anderer wird dich gürten und führen. Ein anderer wird dich gürten und führen. Ohne Zusammenhang wäre das missverständlich, dann müsste man denken, ein Jünger Jesu ist wie ein störrischer Esel, der immer gegen seinen Willen zu bestimmten Sachen von Jesus hingezerrt und hingezwungen wird. Ständig gegen seinen Willen. Und der immer das tun soll, was er absolut nicht tun will. Aber so ist es nicht gemeint. Was ist gemeint? Wörtlich steht hier, ein anderer wird dich führen, wohin nicht du willst. Also er sagt nicht, er wird dich immer dahin führen, wo du nicht hin willst, sondern wohin nicht du willst, Klammer auf, sondern ich. Das ist hier gemeint. Ein anderer wird dich führen, wohin nicht du willst, sondern ich. Es geht nicht um deinen Willen, sondern um meinen, sagt Jesus. Das heißt nicht, Gott führt dich immer den Weg, den du absolut nicht willst. Es ist nicht so, dass der unangenehmste Weg immer der geistlichste ist und der schwerste Weg immer der richtigste. Das denken wir ja manchmal. Ja, der Weg, der mir am allermeisten zuwider ist, das ist wohl der Weg, den Gott will. Nein, das ist nicht immer so. Das kann mal so sein, aber das ist nicht immer so. Das ist nicht christlich, das ist eher selbstquälerisch, so zu denken. Es kommt nicht auf deinen Willen, sagt Jesus an, sondern auf meinen. Das ist gemeint. Nicht wo du willst, sondern wo ich will, wirst du geführt. Und gib deine Hände und lass dich führen. Manchmal kommt uns besonders schwer der Weg, vor den Jesus uns führt. Und manchmal auch wundern wir uns, wie schön. Wie leicht die Wege sind, die Jesus uns manchmal führt. Wie viel Jesus uns manchmal erspart, habe ich schon oft drüber gestaunt. Also Jesus kann schwere und leichte Wege führen. Wichtig ist nur, dass es Jesu Wege sind. Und die Frage ist, vertraust du meiner Führung? Das ist die dritte Frage, die Jesus dir und mir hier in diesen Versen stellt. Wie geht es aber, sich der Führung von Jesus anzuvertrauen? Jesus erklärt es, indem er an das frühere Leben von Petrus erinnert. Er sagt in Vers 18 am Anfang, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst. Sich gürten, das heißt sich reisefertig machen, sein Gewand festmachen, um loszumarschieren. So ist das damals gemeint gewesen. Wenn er sich gürtete, dann begab er sich auf die Reise. Damit das Kleid nicht um seine Füße schlabberte, gürtete er sich. So ist es gemeint. Du hast dich selbst reisefertig gemacht. Du hast deine Reisepläne selbst festgelegt, Petrus. Du hast deine Dienstpläne selbst festgelegt. Du hast deine Entscheidung allein getroffen. Das war dein altes Leben. Und das ist normal. Und in den Evangelien, da lernen wir auch diesen entschlossenen Typen Petrus kennen, diesen Macher, der nicht lange fackelt, der seinen Weg geht, der seine Entscheidungen trifft. Das war einerseits eine Stärke. Das ist ja gut, wenn einer entscheidungsfreudig ist, wenn einer so ein Leader-Typ ist. Petrus tritt meistens als Sprecher auf. Er war auch äußerst lernbegierig und immer interessiert an neuen Informationen und Entwicklungen. Es war eine Stärke von ihm auch. Aber diese Stärke entpuppte sich oft als Schwäche. Er war entschlossen, aber auch vorschnell. Er hat den Mund oft zu voll genommen. Er hat oft daneben gehauen. Er hat sich oft vergaloppiert und er konnte sich schlecht unterordnen. Petrus konnte sich sogar Jesus gegenüber schlecht unterordnen. Da gibt es noch in den Evangelien genügend Beispiele. Denken Sie, als Jesus die Kreuzigung ankündigt, da sagt Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Oder als Jesus seinen Jüngern die Füße waschen will, da sagt er, wenn schon, dann wasche ich dir die Füße, Jesus. Und als Jesus ihm dann deutlich macht, du brauchst es, dann sagt er, okay, dann bitte nicht nur die Füße, sondern den ganzen Körper. Also er hat es immer ein bisschen besser gewusst, ja. Petrus war der Besserwisser aus Galiläa. Sich selbst gürten. Das war bisher so. Den Gürtel selbst schnallen, den Zeitpunkt selbst bestimmen. Die Dinge selbst im Griff haben. Aber zukünftig, sagt Jesus, wird es anders aussehen. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten. Nicht mehr du dich selbst. Ein anderer wird dich gürten, wenn du aber alt wirst. Und je älter, umso mehr. Du wirst freiwillig um Führung bitten. Du wirst sagen, Jesus, ich lege meine ganze Lebensplanung und meine ganze Lebensgestaltung und meine ganzen Weichenstellungen in deine Hände und ordne sie deiner Vorstellung unter. Vertraust du meiner Führung? Und zwar, je älter du wirst, umso mehr. Schauen Sie, hier steht, Petrus sagt, wenn du aber alt wirst. In der Fernsehwerbung wird ja immer gesagt, alt werden, endlich Rente haben, selbstbestimmt leben. Nur noch machen, wozu man Lust hat. Wir haben so einen Nachbarn, der mir ständig erklärt, oh, was meinen Sie, mir geht's doch jetzt gut, ich kann jetzt machen, was ich will. Sie müssen immer schuften, Sie sind immer in Eile. Sie haben immer, ich bin Rentner, ich kann machen, was ich will. Netter Typ. Jesus sagt, wenn du alt wirst, im Alter, er sagt nicht, im Alter wirst du schon selbst wissen, was gut für dich ist. Sondern Petrus, das wird so bleiben. Ein anderer wird dich führen. Du wirst deine Hände ausstrecken und in diesem Hände ausstrecken steckt für Petrus noch eine andere Konsequenz. Im Altertum ist das oft im Zusammenhang mit der Kreuzigung verwendet worden, dieser Begriff. Die Hände ausstrecken. Ja, wenn ein Verurteilter den Querbalken, dieses Patibulum auf Schultern und Nacken nahm, um es zur Hinrichtungsstätte zu tragen, dann musste er die Hände ausstrecken. du wirst die Hände ausstrecken. Und bei Petrus hat sich das ja wörtlich erfüllt. Und als Johannes das schreibt, dann liegt das schon zurück. Petrus ist ja wahrscheinlich 64 nach Christus den Märtyrertod gestorben. Und Johannes schreibt hier in Vers 19 schon im Rückblick, das sagte Jesus aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und so ist es gekommen. Das hat sich wörtlich so erfüllt. Clemens von Rom bezeugt das Martyrium des Petrus. Tertullian spricht davon, dass Petrus gekreuzigt wurde. Und spätere Traditionen, das ist nicht ganz sicher, aber es ist gut denkbar, dass es so war, spätere Traditionen behaupten sogar, dass Petrus darauf bestand, mit den Händen nach unten, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, weil er sagte, ich bin es nicht wert, in der gleichen Weise zu sterben wie mein Herr und Gott. Und immerhin bestätigen unabhängige Quellen, dass es diese Form der Kreuzigung mit dem Kopf nach unten gab. Ist gut denkbar, dass das bei Petrus wirklich so geschah. Ein anderer wird dich führen und du wirst deine Hände ausstrecken. Jesus hat seinem Apostel immer reinen Wein eingeschenkt. Er hat ihm das hier sehr früh gesagt. Aber darin steckt auch ein ganz starker Trost. Ein anderer wird dich führen. Du wirst geführt, Petrus. Du wirst geführt, Karl. Du wirst geführt, Simone. Du wirst geführt. Du taumelst nicht auf dem Weg eines blinden Schicksals einem ungewissen Ende entgegen. Du wirst geführt. Du wirst reisefertig gemacht. Deine Dienstpläne schreibt der Höchste. Jesus ist dein Chef und darum bist du geborgen. Darum bist du sicher aufgehoben. Ein anderer wird dich führen. Du wirst geführt. Der, der dich mehr liebt als jeder andere, der führt dich. Und der, der stärker ist als jeder andere, der führt dich. Ein anderer wird dich führen. Und deshalb, Petrus, auch das steckt da drin, wirst du diesmal durchhalten. Das ist ein riesiger Trost gewesen. Ein anderer wird dich führen und du wirst diesen Weg bis zum Ende gehen. Du wirst durchhalten. Du wirst mich nicht mehr verleugnen. Du wirst nicht mehr von der Fahne gehen. Du wirst sicherlich noch hier und da sündigen, aber du wirst nicht mehr von mir weggehen. Und so war es dann auch, Johannes im Rückblick bestätigt, denn noch mit seinem Tod hat Petrus Gott gepriesen. Das steht hier in Vers 9, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Sogar mit seinem Sterben hat Petrus Gott noch geehrt. Lasst uns dafür beten, dass wir einen Tod sterben, der unseren Herrn ehrt, dass wir einen Tod sterben, der unserem Herrn keine Schande macht, dass wir einmal einen Tod sterben, durch den Jesus verherrlicht wird. Nicht unbedingt ein Heldentod, aber dass wir so unseren Weg zu Ende gehen, wie es unserem Herrn Ehre macht. Lass uns dafür beten. Bei Petrus durfte es so sein. Als dieses Gespräch stattfand zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt, da lag ja das halbe Leben noch vor Petrus. Da waren gerade so um die 30 wahrscheinlich. Aber jetzt musste er Jesus eine Antwort geben. Jetzt musste er Jesus eine Antwort geben. Vertraust du meiner Führung? Glaubst du mir, Petrus, dass ich dein spezielles Leben so lenken werde, wie es gerade gut ist für dich? Glaubst du das? Und in dem Moment, und das ist das Letzte, was wir entdecken, braucht es Petrus, dass Jesus ihn noch so über eine letzte kleine Stufe hinüberhieft. Eine letzte kleine Stufe. Ein letztes Zögern. Vielleicht ist es ja auch dein Zögern. Als Jesus von der persönlichen Führung spricht, da bemerkt Petrus in seinem Rücken den Freund und Kollegen Johannes. Wahrscheinlich geht er hinter ihm her, hinter ihm, wie er so mit Jesus spricht. Und Johannes erinnert sich noch genau an diese Situation und beschreibt das im Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendmahl an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Jünger, den Jesus lieb hat, das ist die indirekte Selbstbezeichnung von Johannes. Das ist ein Ausdruck seiner Bescheidenheit, dass er hier seinen Namen nicht nennt. Das ist also kein Prahlen, sondern Johannes verschweigt von den Jüngernamen konsequent nur seinen eigenen und den seines Bruders Jakobus. Das ist interessant. Also es ist eine gewisse Zurückhaltung. Und er meint nicht, dass Jesus Johannes besonders sympathisch fand. Das hätte weder zu Jesus noch zu Johannes gepasst, das hier zu schreiben. Das Vergleichsdenken wird ja gerade abgelehnt, sondern Johannes schreibt das als persönliches Zeugnis. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, ich bin deshalb Jünger, weil Jesus mich lieb hat. Deshalb bin ich Jünger. Und darin steckt noch das Staunen, dass Jesus ihn zum Jünger gemacht hat. Und die anderen hätten das genauso schreiben können. Petrus hätte auch schreiben können, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du das auch schreiben. Ich bin der Jünger, ich bin die Jüngerin, die Jesus lieb hat. Aber Johannes hatte auch diese besondere Aufgabe im Jüngerkreis. Er gehörte zu denen, die Jesus oft ins Vertrauen zog. Und dann, der an seiner Brust lag. Was heißt das? Was Johannes hier beschreibt, ist eine ganz natürliche Sitzanordnung. Beim Abendmahl an seiner Brust gelegen, dazu muss man die damaligen griechisch-römischen Tischgewohnheiten kennen. Da liegt man auf Sitzpolstern auf den linken Arm gestützt, die Füße nach hinten. So wie wir eben wohlgeordnet am Tisch nebeneinander sitzen, die Hände auf den Tisch, Messer rechts, Gabel links, immer alles schön, Hände, Hand schön auf den Tisch lassen und so weiter. Ja, das ist gut, wenn Sie in Amerika essen, dann dürfen Sie eine Hand unter den Tisch legen, aber bei uns eher nicht. Also so, und das, die lagen dort auf den Polstern, auf dem linken Arm, in der Regel Füße nach hinten. Und das heißt, der Nachbar zu meiner Rechten, der liegt dann vor meiner Brust. Das ist hier gemeint. Weil oft in diese Formulierung irgendwelche völlig absurden, abwegigen Behauptungen reingelegt werden. Hier geht es einfach nur um diese griechisch-römische Tischgewohnheit. Füße schräg nach hinten gestreckt, der Nachbar zur Rechten liegt einem vor der Brust. An jemandes Brust liegen heißt rechts neben ihm am Tisch sitzen. Und so beschreibt Johannes das. Und er erinnert sich offensichtlich genau an die Situation. Denn er beschreibt es dann, als Petrus diesen sah. Jesus geht mit Petrus voran und Johannes hinterher. Und als Petrus diesen sah, Vers 21, spricht er zu Jesus: Herr, was wird mit dem? Und das ist auch nochmal so typisch, ne? Petrus kann nicht an sich halten. Das sprudelt sofort aus dem heraus, was ihm gerade so durchs Hirn geht. Das ist ja menschlich auch leicht nachvollziehbar. Herr, was wird aus dem? Wird er auch Märtyrertod sterben? Wie ist seine exakte Stellenbeschreibung? Wirst du den auch bis ans Äußerste führen? Wird er auch hingerichtet werden? Herr, was wird aus dem? Und schauen Sie, was Jesus antwortet. Vers 22, Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und dann nochmal 23, da kam unter den Brüdern die Rede auf dieser Jünger, stirbt nicht. Aber Jesus hatte nichts ihm gesagt, er stirbt nicht. Sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Was geht's dich an? Eure Führungen sind unvergleichbar, nicht austauschbar. Wissen Sie, wir sind alte Vergleicher. Wir sind alte Neidhammel. Das steckt oft noch so in unseren Herzen drin. Und wir haben so eine gewisse Gleichmacherei, die uns im Blut liegt. Und das finden wir dann auch noch gerecht. Aber Gott ist nicht so. Und das macht Jesus hier deutlich. Jesus führt uns nicht nach diesem 0815-Prinzip, sondern Jesus macht Handarbeit mit Petrus, er macht Handarbeit mit Johannes und er macht Handarbeit mit dir und mit mir. Das wird hier deutlich. Und wenn wir so anfangen, in das Geheimnis der Führung eines anderen Christen einzudringen, dann sagt uns Jesus: Was geht das dich an? Folge du mir nach. Schau nicht auf den, schau auf mich. Vergleich dich nicht, sondern vertraue mir. Vergleich nur vertrauen. Achtung, das heißt nicht, Jesus sagt nicht, das ist auch ganz wichtig: Was geht der andere dich an? So nach dem Motto: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Natürlich soll ich meines Bruders Hüter sein. Jesus hat ja gerade gesagt: Weide meine Schafe. Also ich soll mich kümmern. Ich soll den anderen auch korrigieren, ermahnen. Darüber war letzte Woche in der Predigt einiges zu hören. Ich soll den anderen beraten. Ich soll dem anderen nachgehen, wenn ich der Überzeugung bin, dass er zurzeit einen falschen Weg einschlägt. Ich soll meines Bruders Hüter und meiner Schwester Hüter sein und mich kümmern und mir Gedanken machen und reden und nachgehen, nicht einfach laufen lassen. Also Jesus sagt hier nicht, was geht der andere dich an, sondern er sagt, was geht's dich an, wie ich ihn führe? Jesus wendet sich dagegen, dass wir unseren Weg mit dem vergleichen und dass wir den anderen neidisch, überehrgeizig und gerechtigkeitsheischend beargwöhnen. Und darum geht's Jesus hier. Denn damit beargwöhnen wir ja letztlich Jesus, warum er den anderen so behandelt und mich so. Aber bei Jesus bekommt jeder eine Exklusivbehandlung. Und die Frage ist, ob wir dem vertrauen, ob wir seiner Führung vertrauen. Bei Jesus bekommen sie eine unvergleichbare Stellenbeschreibung, eine höchst exklusive individuelle Führung. Wer bei Jesus antritt, wird immer gerecht behandelt, immer gerecht. aber er hat keinen Anspruch auf Gleichmacherei. Warum starb der Missionar Jim Elliot noch bevor die Aucas zum Glauben kamen? Und warum konnte ein Mann wie Hudson Taylor noch so viel von der Frucht seines Lebens und Dienstes sehen? Warum? Warum starb Petrus in der Verfolgung durch Nero ca. 64 nach Christus, während Johannes noch gut 35 Jahre länger leben durfte? Warum? Warum beruft Jesus den einen in einen hauptamtlichen Dienst und den anderen in einen weltlichen Beruf, um Jesus dort zu dienen? Warum? Warum werden jährlich möglicherweise mehr als 150.000 Christen wegen ihres Glaubens umgebracht in anderen Ländern und wir können hier noch so unbehelligt unseren Gottesdienst feiern? Warum? Warum muss der eine mit einer Krankheit klarkommen, wie zum Beispiel Paulus, sein ganzes Dienstleben lang mit irgendeiner Krankheit, von der wir nicht mal im Letzten wissen, was es war? Und der andere kann in dieser Hinsicht relativ unbehelligt seinen Weg gehen. Warum? Oder nehmen wir das Beispiel, das drängt sich mir hier immer auf, der beiden Brüder Wilhelm Busch und Johannes Busch, beides Pfarrer, beides leidenschaftliche Diener und Nachfolger Jesu. Beide geben ihr ganzes Leben für den Herrn hin. Und Johannes? Johannes Busch stirbt im besten Alter qualvoll nach einem schlimmen Autounfall, als er von einem evangelistischen Vortrag zurückkommt. Hat noch eine lange Krankheitsphase im Krankenhaus. Und Wilhelm? Wilhelm wird fast 70 und auf der Rückreise von einer Evangelisation sitzt er im Bahnhofsrestaurant in Lübeck, bestellt sich noch einen Tee und ist schon im Himmel. So wünscht man sich's doch. Warum? Der eine so, der andere so. Und Jesu Antwort ist immer dieselbe. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Vertraue dich meiner Führung an. Jesus meint es gut mit dir, er hat dich lieb. Und über dieser Verheißung, da liegt so ein ganz besonderer Glanz. Jesus sagt, du, ich nehme dich so ernst. Ich habe dich so lieb, dass ich einen ganz speziellen, einen ganz individuellen, genau geplanten Weg für dich allein habe. Für dich und deine Situation und deine Familie und deine Rahmenbedingungen und deine Möglichkeiten. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben, gerade dich. Und dafür sorgt er auch, dass das zustande kommt. Ich komme zum Schluss. Was Jesus hier sagt, in diesem sehr, sehr, sehr persönlichen Gespräch mit Petrus, das geht ans Eingemachte. Aber es geht nicht nur ans Eingemachte bei Petrus, sondern es geht ans Eingemachte bei Ihnen und bei mir. Und wir müssen immer sehen, Petrus hat sich auch nicht stärker gefühlt als wir in der Situation. Petrus war nicht besser als wir. Aber Petrus hat seine Reserven Jesus gegenüber aufgegeben. Und er hat ihm die Hände hingestreckt und Jesus hat ihn mitgenommen auf diesem Weg. Und genauso will Jesus das mit uns auch machen. Er will uns mitnehmen auf seinen ganz speziellen Weg, den er für dich vorgesehen hat. Und darum musst auch du ihm auf diese drei Fragen Antwort geben. Die erste ist die wichtigste. Hast du mich lieb? Und dann die zweite Frage, sorgst du für die meinen? Und die dritte, vertraust du meiner Führung? Herr Jesus, du weißt, dass wir in uns immer wieder Angst haben, auch manchmal. Angst, uns deinem Weg ganz zu überlassen, weil wir nicht wissen, was im Einzelnen kommt. Aber danke, dass du immer treu bist. Und dass immer über allem steht, dass denen, die dich lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. So hilf jedem von uns, dass dieser Tag heute nicht vergeht, ohne dass wir dir eine ganz klare Antwort gegeben haben, wenn das noch nicht erfolgt ist, auf die Frage, wie du uns stellst, hast du mich lieb? Und gib, dass wir immer mehr zu einer Gemeinde werden, in der einer für den anderen sorgt. Und hilf uns, hilf jedem, deiner Führung ganz zu vertrauen. Dir sei alle Ehre. Amen.